Ja, is er Weihnachten gesehen? Das vom Sturm. Ja, der Sturm, der hat sich eingebildet, er sei der grösste deutsche Lyriker. Seit der Goethe irgendwo, wo wir gefunden haben, dass er halt doch schon ganz nett, aber das Wahre irgendwo mit fasst. Das ist aber wirklich. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte vielleicht, wie vorausgesagt, kurz sagen, wie das war mit diesem 30-jährigen Krieg, der eben doch die erste Hälfte, der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat. Und das war der letzte große, wie soll ich sagen, völlig zerstörende Krieg in Europa bis dann zu den napoleonischen Zeiten wieder. Nicht wahr? Zwischendurch waren eben diese Kabinettskriege, die verhältnismäßig harmlos waren, wo man mit wohldisziplinierten Berufsarmeen Festungen belagert hat. Es gab natürlich auch Zerstörungen von Rüstung der Pfalz, aber es war doch auch alles hier. Hatten die Leute ein gewisses Kriegsziel, nicht wahr, und war also nicht so, wie dann auch wieder die Krise, die wir erlebt haben, wo dann eben im Wesentlichen allgemeine Zerstörung war und zum Schluss wusste man eigentlich dann doch nicht mehr, was man will. Man hat also im 18. Jahrhundert ja auch zur Zeit dann wieder als Frieden geschlossen, bevor eben alle ganz erschöpft waren, weil man dann doch klar war, dass man dann ja nicht mehr verhandeln kann, die große Leiden erwächst. Die Leute, ich frag, Hitler ist eben involviert gewesen, er ist dann nach 1730 gestorben, also bevor ich noch geschieden wurde, und der Vorherige oder nicht gute war für die meisten in Magdeburg, also in den Ausländerin. Der Gang war anwendig, der Gang war er auch als Soldat, als Offizier dabei und hat dann ja in Deutschland seine Meditationen ausgedacht. Galilei ist im Zusammenhang mit diesem Krieg in seinem Inquisitionsprozess verwickelt worden. Und darum muss man ein wenig wissen, was da eigentlich geschehen ist. Nun, Anfang des 17. Jahrhunderts gab es in Europa in allererster Linie die habsburgische Macht. Das war ein Familienunternehmen. Es gab die spanische Linie und die spanische Linie hat Spanien und Portugal besessen, ferner aber auch Mailand und Neapel. Das Königreich Neapel hat ganz Süditalien umfasst und auch Sardinien und Sizilien. Dann hatte die spanische Krone gewaltige Besitzungen in Südamerika, Peru, Mexiko, Brasilien und Chile, waren alle unter spanischer Herrschaft. Die spanische Krone hat aus den südamerikanischen Besitzungen aus den dortigen Silbermühlen das Silber nach Europa gebracht, was dann zu einer Entwertung des Silbers geführt hat und zu einer Inflation, so wie wir das heute wieder kennen. War aber andererseits auch der große Finanzier des österreichischen Hauses. Das österreichische, wie wir sagen, österreichische Haus, das gehörte zum Deutschen Reich damals und hat also umfasst, was wir heute Österreich nennen, dann Schlesien, Böhmen und Bären, also die heutige Tschechoslowakei und dann Schlesien ist heute ja polnisch, nicht wahr, mit der Hauptstadt Breslau. Dann hatten sie die Krain, das ist Kroatien, also der südliche Teil von Jugoslawien und auch Ungarn, aber das war auch nur der südliche Teil, der nördliche Teil dieser Landschaften. weil die südlichen Teile waren alle türkischen Besitz. Und das war dann ja immer die Geschichte mit den Türken, die eben aus dem Balkan nach Norden strebten. Ferner war im Besitz, natürlich, das habe ich vergessen zu sagen, des spanischen Hauses waren noch die Niederlande, also Belgien, und dann gehörte der Elsass und die Franche-Comté auch dem spanisch-habsburgischen Haus, aber weil das so ein Familienunternehmen war, so ist diese, sind diese Landschaften vor allem dann von den Österreichern verwaltet worden, also von den Herzogen von Steiermark, Tirol, diese verschiedenen Söhne hatten dann Herzog Dümmer. Ich glaube, der österreichische Herrscher war Erzherzog. Und später haben sie dann die ungarische Prinzkrone erworben und hießen sich dann Könige von Ungarn, weil das der höhere Titel war. Gleichzeitig war schon seit alter Zeit traditionellerweise die Kaiserkrone im österreichischen Besitz und der Kaiser Rudolf zunächst residierte, wie wir gehört haben, in Prag. Da gab es aber also noch die steiermärkischen Herzöpfe und so, die hatten dann untereinander gelegentlich. Nun, dieses habsburgisch-österreichische Familienunternehmen wurde nun allgemein in Europa als Gefahr empfunden. Man hatte Angst, dass diese Leute, also dieses Haus, durch seine ungeheure Hausmacht nicht nur in Deutschland alles an sich bringen könnte, sondern vor allem war Frankreich der Staat, der sich in dieser österreichischen Macht oder der habsburgischen Macht, die waren sowohl spanisch wie österreichisch, entgegengesetzt hat. In Frankreich hat ja Henri Quatre die Religionskriege beendet und hat die ersten Anfänge eines wohlorganisierten, bürokratisch organisierten Einheitsstaates geschaffen, der dann von seinen Nachfolgern weiter ausgebaut ist. Frankreich, da hatte die Krone, war also verhältnismäßig mächtig. Sie hatten aber auch immer wieder Schwierigkeiten mit den Magnaten, das waren dann diese Bürgerkriege und der Thermik und dann noch später der Front, wo also diese lokalen Fürsten nicht wahr, eigentlich ihre eigenen Herrschaften haben wollten. Es war auch für den französischen König eine große Schwierigkeit, das Heer in seine Hände zu bekommen, weil traditionellerweise das Heer im Besitz des Konnetables von Frankreich war, der eben im König verschieden war. Und das hat die französische Krone, und da ist dann Richelieu eben die Hauptperson, mit großer Mühe diesen Magnaten abgenommen. Gleichzeitig hatten die Franzosen noch die Hugenotten, die ihre eigene Politik betrieben. Nun, die Spanier haben nun dauernd diese frondierenden Gruppen in Frankreich unterstützt, also zum Beispiel die Hugenotten finanziert oder den Grand Cordé, der also auch gegen die Krone frondiert hat, nur dann von Spanien aus unterstützt. Die Spanier haben also in Frankreich intrigiert, um eben dafür zu sorgen, dass die französische Macht klein bleibe. Denn die Franzosen haben ihrerseits wieder versucht, in Norditalien Fuß zu fassen, und zwar in Savoyen, was ja damals die Hauptstadt von Wien hatte. Die haben auch versucht, die verinnerten Franche-Comté, also das ist das Land, nicht wahr, wenn man von Druck nach Frankreich kommt, das ist die Freigrafschaft, das war noch damals eben nicht französisch. Sie haben die Machtschaft der Rheingrenze gestrebt. Diese Spannung charakterisiert also zwischen Frankreich, was die aufsteigende Macht war, und zwischen dem habsburgischen Haus, in dessen Gebälk es krachte, das charakterisiert den Anfang des 17. Jahrhunderts. Nun gab es eine allgemein anerkannte Explosionsquelle in Europa und das war Holland. Die Holländer haben, wie Sie wohl wissen, sich im 16. Jahrhundert von den spanischen Herrschaft befreit. Sie haben sich von den spanischen Mittelaltern, also von Belgien, getrennt und haben die Generalstaaten gegründet. Das war ein Staatenbund von 12 Staaten, die demokratisch regiert waren. Und dann haben aber die Generalstaaten einen Fürsten engagiert. Das war eben das Haus Oranien. Die Mittelalter waren aus Orange, also im Rodental. Diese römischen Reste sind in der Provence. Dort kamen die her. Und dieses Haus Oranien war engagiert als Kriegsführer. Die waren also sozusagen professionelle, professionellen Kriegsführer der Holländer. Nun haben die holländischen Staaten Anfang des 17. Jahrhunderts mit den Spaniern als Abschluss dieses Krieges einen Waffenstillstand geschlossen auf 12 Jahre. Und man wusste, dass wenn dieser Waffenstillstand abläuft, dass dann wahrscheinlich die Spanier wieder den Versuch machen würden, die holländischen Generalstaaten unter ihre Macht zurückzuzwingen. Und das Jahr, wo der Waffenstillstand abläuft, war 1621. Also man erwartete in Europa eine neue Krise im Jahre 1721. Die Krise ist dann schon vorher ausgebrochen wegen der römischen Unruhe von 1720. Nun, die Spanier konnten diese Politik zusammen mit den Österreichern, bei der man also versucht, hinter die Generalstaaten in den Besitz zu bringen, bei der man versucht, die Transporte gegen die Franzosen, den Elsass oder die Franzosen zu halten, muss nicht durchführen, wenn sie nicht ihre Machtmittel in Europa installieren konnten, den reinen Plan. Daher war immer das so, die Spanier hätten natürlich mit der Flotte nach Antwerpen fahren können und dort Militär, Geld und so weiter abladen. Aber dazu musste man durch den Kanal fahren und die Holländer hatten die bessere Flotte. Und da war also immer die Gefahr, dass man eben den holländischen Flotten zum Opfer fällt. Daher war der Weg über das Meer praktisch nicht möglich. Und der andere Weg, den es gab, war von Mailand aus. Mailand war Besitz. In Mailand konnte man auch Söldner denken. Die spanische Armee war damals die berühmteste Söldnerarmee, die beste geschulte Söldnerarmee. Und das waren noch Italiener, die dort, und auch Schweizer natürlich, die dort in die Armee eintragen. Und die musste man nun von Norditalien nach Holland bringen. Und das machte man durch das Veltlin. Und darum ist der Veltlin im 30-jährigen Krieg ein wichtiger Gegner. Darum sind die Bündner in den 30-jährigen Krieg verwickelt gewesen. Und dann wird der Matsch, die man so kennt, weil man eben durch den Veltlin dann an den Bodensee gelangen konnte. Da war man teils unter österreichischer Obhut, teils unter bayerischer, den also die Bayern mitmachten, das waren sehr katholisch, das ging schon. Und dann musste man den Rhein heruntergehen mit den Soldaten und mit den Geldtransporten. Und da gab es nur noch eine Stelle, wo man nicht ohne weiteres durchkam, und das war die Pfalz. Also Heidelberg, die Pfalz. Die Pfalz war protestantisch und war daher geneigt, die Holländer zu unterstützen und konnten diese Transporte unterbrechen. Und von der Pfalz abwärts war dann wieder alles. Und es gab eben neben dem österreichischen Haus, neben dem spanischen Haus und neben dem Franzosen gab es natürlich noch das Deutsche Reich und die deutschen Fürsten. Das Deutsche Reich, das war damals gespalten, und zwar nicht nur religiös, sondern auch politisch. Das Deutsche Reich bestand aus unzähligen Fürstentümern, Grafschaften, Raumgrafschaften und wie sie auch alles hießen, freien Städten. Deutschland war das mit Städten am reichsten gesäte Land, das war auch kleine Städte, mit wenig 1000 Einwohnern meistens. Großstädte gab es nur ganz wenige, etwa Köln, das hatte 100.000 Einwohner. Eine Stadt wie Magdeburg mit 30.000 Einwohnern galt als schon sehr groß. München zum Beispiel war eine ganz kleine Stadt, vielleicht mit 10.000 Einwohnern, halb ländlich. Diese Städte waren Handelsstädte und Deutschland war der große Handelsweg für Europa, wo aus dem Osten und von Westen und von allen Teilen der europäischen Welt die Handelsströme liefen, wie Augsburg, Nürnberg, das waren große Handelszentren. Nun muss man freilich sagen, dass seit die Seefahrt sich so stark entwickelt hatte, dieser große Landverkehr keine so große Rolle mehr spielte. Man konnte also aus dem Levante, nicht gar nicht so viel, konnte man unter Umgehung von Deutschland direkt die Waren nach Frankreich, nach Holland, nach England bringen. Und daher war schon damals, also um 1600, ein wirtschaftlicher Niedergang Deutschlands unabdingbar, so wie auch Venedig. Sodass also der wirtschaftliche Niedergang nicht nur eine Folge des Dreißigjährigen Krieges ist, sondern der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands war schon damals durchaus unangenehm. Die großen Bankhäuser sind schon Ende des 16. Jahrhunderts von uns gegangen. Also Millionen von Talern verloren, wobei, wie gesagt, so ein Taler, das war vielleicht 100 Franken, das waren zum Teil nach unserem Bild, waren das Bankhäuser, die kompliziert machten, die Landen zu nutzen. Das waren also Staats, also den Staat war das ganz schwere Staterlässe finanziell. Die Unternehmen nicht Konkurs, sondern sie kritisiert und die sind immer durchgeführt. Andere große Staatsbeweiser sind immer Konkurs. In Deutschland, das muss man wissen, das führt natürlich auch zu einer sehr zufriedenen Situation und führt dann zu Schwierigkeiten in der staatlichen Gestaltung. Nun, in Deutschland war es so, da gab es also zunächst einmal die Kurfürsten. Das waren die wichtigsten Leute. Und zwar gab es zuerst die geistlichen Kurfürsten, Köln, Mainz und Bremen, das waren Bischöfe, die waren politisch zwar sehr mächtig, aber sie hatten doch eine große Bedeutung, also soll ich sagen, Kerne, nicht wahr, um die herum dann irgendwelche politischen Aktionen gemacht wurden. Und dann gab es die weltlichen Kurfürstentümer, und das waren nun die bedeutendsten Staaten, Sachsen, Brandenburg und die Pfalz, die waren alle protestantisch. Und man sieht diese sechs, und dann gab es natürlich noch Böhmen, war auch ein Kurfürstentum, das waren die Süßer. Es war nun so, dass eigentlich politisch die geistlichen Kurfürsten die Ausschlag geben konnten, die waren nämlich katholisch, und wenn sie mit dem Kaiserhaus zusammenspannten, waren die weltlichen Kurfürsten, Sachsen, Brandenburg und die Pfalz, majorisiert. Aber das war nicht so sicher, denn man war zum Teil der Mann, und die haben natürlich ganz gern den Habsburger sitzen lassen und sich mit den anderen verfügt und so weiter. Es gab dann noch ein großes Fürstentum in Deutschland, das war das Herzogtum von Bayern, das war katholisch, und es war nun so, die Fürsten versuchten nun irgendwie diese Struktur aufrechtzuerhalten und ihre Souveränität zu retten. Denn es ist das Charakteristikum des frühen 17. Jahrhunderts, dass das mittelalterliche Staatswesen vollständig unmöglich geworden war. Die feudale Organisation funktionierte nicht mehr, die Fürsten waren, diese Feudalherren waren alle Konkurs. Das hing damit zusammen, dass schon die mäßige Bevölkerungsvermehrung, die wirkliche Feudalherrschaft funktionierte eigentlich nur im frühen Mittelalter. Später haben dann ja schon die Städte die Hauptmacht hochdeutschen Amtsgericht in der Schweiz ist das ganz deutlich gewesen. Ich habe gesagt, sogar werden alle Konkurs gegangen und die Städte haben sie ausgekauft und so haben die Städte in der Landschaft erworben. Ich sage, die Stadt Zürich hat das alles gekauft. Man muss sich dabei im Klaren sein, dass Europa bis ins 18. Jahrhundert ein in unserem Sinne unentwickeltes Gebiet war, in dem nämlich die Überproduktion die Bevölkerung kaum nähren konnte. Also die Bevölkerung hat bis ins 18. Jahrhundert unter einer chronischen Unterernährung gelitten. Und da natürlich die Bauern in der Regel unfrei waren und ungefähr einen Drittel ihres Ertrages all die Herrschaften abliefern mussten, weil die Herrschaften an die Städte, und die Städte waren ja die Fürsten, so litten die Bauern ganz entschieden unter einer chronischen Unterernährung. Die waren also furchtbar arm. Weil es ist nicht unwahr, dass etwa die Industrialisierung die Niederschichten heruntergedrückt hat. Wenn sie irgendetwas getan hat, hat sie sie sofort genommen. Es ist nur so, dass im 19. Jahrhundert zum ersten Mal die leitenden Schichten realisiert haben, wie entsetzlich schlecht es die unteren Schichten hatten. Darum steht es dann in dem Bericht, und der Marx hat sich ja gestützt auf den Bericht des englischen Parlaments. Die Beschreibung von Marx und Engels, also Engels hat diese Berichte gelesen des englischen Parlaments, und so ist das ins Bewusstsein gekommen. Vorher war es noch ärger, aber da hat niemand danach gekräht, denn diese Leute waren den Boden und die vollkommen wurscht. Und es gibt ein Buch von diesem Hauser, der hier ein Professor ist, Stephen Ball in der Altgenossenschaft, der hat also, doch, das habe ich kürzlich. Wochen gekauft, dort kann man also lesen, was die Produktion eines Bauernhofes war. Das ist ganz prägend, weil die Kunden, wenn sie säten, ungefähr das Dreifache, was sie gesät hatten, in der Ernte. Heute erntet man das 15-fache. Das ist klar, wenn man also nur dreimal mehr erntet, als man sät. Wenn die Ernte schlecht wird, ist das schon problematisch, überhaupt den Saatgut wieder einzubekommen. Dann soll man das ganze Jahr wieder wissen. Und dann, wenn eine Hundezucht kommt, dann verspricht man doch das Saatgut aus, dann hat man nichts mehr zu sehen und dann ist eine Katastrophe. Die Kühe waren ganz klein und magert, aber fast keine Milch. Die Wiesen waren ganz unkrautprägend, weil man keinen Hühner hatte. So ist also diese ungeheure Armut der Bevölkerung, darf man nicht vergessen, sonst versteht man überhaupt nichts. Und man muss sich auch damit klar sein, dass es nicht so ist, dass etwa die mittleren Stände im 19. Jahrhundert so heruntergedrückt wurden, sondern das Erste, was passierte, ist, dass die führenden Schichten, die Intellektuellen, die großen Handwerker, die Philanthropen, überhaupt damals realisierten, was das für eine Schweine war. Daher man dann diese fürchterlichen Berichte liest, die man vorher nicht liest, aber das beweist gar nicht, dass es damals nicht so war. Und man hat es nicht gesehen. Das ist also etwas, was man erst in den letzten 50 Jahren eigentlich realisiert. Nun, die deutschen Fürsten, ja, nun war es so, überhaupt, also, ich glaube, das war alles schon damals, funktionierte nicht mehr, dass die Unterschicht zu arbeiten, das hat die Leute auch nicht gekümmert, aber das in den oberen Schichten das dann auch nicht mehr funktionierte, das hat eben die Leute sehr gekümmert. Und man suchte nun nach einer Lösung, und die Lösung, die man sah, war eben der bürokratisch organisierte Einheitsstaat, der systematisch Steuern eintreiben kann. Während vorher man überhaupt nicht einmal die Regierung Steuern eintreiben konnte. Das hat man in Frankreich durchgesetzt, das hat man in Spanien durchgesetzt. Und es ist dies ja immer der Kampf der Zentralmacht mit diesen Magnaten, die danach zielt, einen solchen Einheitsstaat zu erreichen.
In England ist die Lage etwas anders. Die Laufenden in der Adel sind selbst in den Parlamenten organisiert hat, denn das House of Commons ist ja auch ein Adelshaus gewesen. Das war nur nicht der Hochadel, der dort drin war, sondern eben der mittlere Adel und die jüngeren Söhne des Hochadels. Aber es war kein, das war kein demokratisch regiertes Land in England. Man konnte nicht einmal ein Parlament wählen, wie man von der Macht geht. Und gewählt im Parlament wurde natürlich die Leute von großen Häusern. Aber dort hat also der Adel dann die Regierung sozusagen in den Hand genommen. Zum Beispiel war der Adel bereit, Steuern zu bezahlen und hat die Hauptsteuer bezahlt. Was in Frankreich nicht der Fall war, dann bei Bayern die Steuern zahlen, dann hat der Bauch keine Steuern bezahlt. Sodass in Frankreich dort mal etwas übel war, dass man die Leute, die gar kein Geld haben, die sollten den Staat bezahlen. Und das ist nur der große Vorzug, den England hatte, dass in England die Leute, die den Staat bezahlten, diejenigen waren, die auch das Geld hatten. Denen gehörte dann auch der Staat. Das war mal nicht gerecht. Aber es ist jedenfalls eine gerechtere Lösung. Und der Versuch des Königs im Sinne der kontinentalen Regierung, die Macht an sich zu reißen, ist dann ja gescheitert in der großen Union. Man hat also den ersten geköpft. Der Kaiser nun suchte auch, das Reich zu organisieren, im Sinne eines Einheitsstaates. Dazu hatte er die Möglichkeit, schien erstens, indem es ja das Reichsgericht gab. Er konnte also versuchen, über das Gerichtswesen den Staat zu organisieren. Er konnte auch versuchen, über das Steuerwesen das zu machen, das war dann schon sehr viel schwieriger. Und dann hatte er noch die Idee, das war damals allgemein so, nicht ganz so ein Einheitsstaat muss auch eine einheitliche Religion sein, aber in dieser Religion ist das natürlich katholisch. Nun, die deutschen Fürsten, denen war das alles sehr unangenehm, die wollten eben ihre sogenannte Freiheit behalten. Freiheit ist natürlich immer so gemeint, das ist eine korporative Freiheit, das sind die Städte, die frei sind von den Steuerauflagen, von den äußeren Gerichten. Es sind die Fürsten, die frei sind von der Reichssteuer, von den äußeren Gerichten und so weiter. Es ist nicht das Volk, das frei ist, das ist ein Freiheitsgebiet, gibt es ja überhaupt erst im 19. Jahrhundert. Und die Fürsten suchten nun irgendwie dafür zu sorgen, dass das Haus Habsburg nicht zu mächtig wird. Und da gab es nun eben den Kurfürsten von der Pfalz bzw. seinen Minister, und der hatte die geniale Idee, man könnte doch das Kaiserhaus nicht unterminieren, indem, wenn dann der böhmische Thron vakant wird, man dann darauf strebt, dass jetzt jemand anders böhmische Thron wird als der Habsburg. Denn offiziell war das Haus, das böhmische Reich, ein Waldkönigreich, obwohl seit alter Zeit die Böhmen immer einfach einen habsburgischen Fürst gewählt haben. So hat man es dann ja zustande gebracht, dass eben 1718 der unwichtige Friedrich von der Pfalz zum böhmischen König gewählt wurde. Das war dann der Anfang des Kriegs, in dem er, dieser Mann, ein großer Idealist war, hat dann die Politik total unverändert. Das ist immer auch was gespielt wird. Und neben diesen Spannungen zwischen den Franzosen und dazwischen dem Reich und den Habsburgern gab es noch den Papst. Und der Papst, der war ein italienischer Fürst, dem gehörte im Wesentlichen nicht Italien. Und der hatte natürlich gar kein Interesse, dass die Habsburger zu mächtig werden, denn die saßen schon in Mailand und sie saßen schon in Neapel und dazwischen war er eingeklemmt. Und daher hat der Papst immer mit den Franzosen Politik gemacht. Er hat die französische Politik unterstützt. Der Herzog von Bayern, der war unter den Kurfürsten der Katholischen. Aber er hat natürlich auch kein Interesse gehabt, die Habsburger zu stark zu unterstützen. Er wollte also eine katholische Politik im Reich machen, unabhängig von Habsburg. Und der war noch am ehesten dazu imstande, denn er hatte ein Heer und er hatte einen General, das war der Krieg. Und
man sagte, hatte einen General. Das bedeutet, ein General war damals ein General. Man hat einen solchen Mann engagiert und er hat es dann übernommen, die Armee auszurüsten, aufzustehen, alles. Der Wallenstein, von dem ich den Namen sagte, der war nun im allermeisten wie ein solcher Generalunternehmer, denn er hat sogar die Finanzen gegeben. Den hat man einfach engagiert und er hat dann den Krieg gezogen. Weil der Kaiser, der hatte ja also ich hatte gar keine Armee. Der einzige, der seine solche Armee hatte, das war eben der Herzog von Bayern. Die Sachsen waren zu arm, Brandenburg hatte damals auch noch keine Armee. Und dann natürlich die nordischen Staaten, die hatten Armeen, also Dänemark und Schweden. Nun, in dieser gespannten Lage ist dann also schon bevor die Geschichte mit Holland akut wurde, die deutsche europäische Politik explodiert über die böhmischen Unruhen. Es gelang den Österreichern mit der Unterstützung des Herzogs von Bayern, also mit der Kille und seiner Armee zwar, die Böhmen zu besiegen und man hat das Böhmen dann auch energisch rekatholisiert. Nun, diese energischen Rekatholisierungsmaßnahmen des Habsburgischen Hauses haben die protestantischen Fürsten sehr erschreckt. Und Kemper ist ja dieser Sache auch zum Opfer gefallen, indem er da eben in Graz nicht begleiten konnte. Der Herzog von Österreich konnte nun den Krieg freilich nicht bezahlen, er konnte den Herzog von Bayern auch nicht bezahlen. Und so hat er dann unglücklicherweise nicht nur dem Herzog von Bayern von Österreich als Pfand gegeben, was er der Herzog dann schamlos ausgepresst hat, das führte dann zu den Unruhen 1626, die zufolge hatten, dass in Linz alles zerstört wurde, auf die Brücke frei, dann musste Peter dort fortgehen und anderswo seine Werte zurückgehen. Sondern er hat auch dem Herzog von Bayern die Oberpfalz verliehen, das war also ein Stück Pfalz, das an Bayern grenzte. Und hat ihm sogar die Kurfürstenwürde übertragen, was er eigentlich hätte tatsächlich gar nicht können. Das war etwas, was nur die Kurfürsten hätten können, aber er sagt, ich bin Kaiser, kann das. Und damit hat er nun den Herzog von Bayern gekauft und an seine Politik immer wieder erneut angetrieben. Die deutschen Fürsten waren voller Sorge, die Franzosen auch, und da man selbst bei mir hat, der hat dann den Christian von Dänemark engagiert, der ja auch ein Reichsfürst war, der nicht in den örtlichen Holstein. Und der hatte ein Heer und der hat da, also, ist dann also eingedrungen in Deutschland und hat die Plätze besetzt. Und dem, es war nun eben so, dass da unten gab es alle möglichen katholischen Fürstentümer. Und jetzt muss der Kaiser auch wieder etwas tun und da hat er dann eben den Wallenstein als Generalunternehmer engagiert. Der Wallenstein war ein römischer Adeliger zunächst, also einer sehr vornehmen Familie, aber hatte keinen Lust. Er hat dann aber eine glückliche Heirat gemacht und hat dann eine ältere, ziemlich viel ältere Dame, die ungemein reich war und die Mähren, das ist also der nördliche der Teil von der Tschechoslowakei, die nördlich von Prag, hatte die dort riesen Güter, also eine Art Grafschaft, die hat er geheiratet, die ist dann zum Glück sehr bald gestorben und er hat sie geerbt. Und nachdem dann Böhmen niedergeschlagen war, hat der Kaiser die protestantisch-rebellischen Fürsten in Böhmen alle enteignet und hat versucht, den Krieg durch Verkauf dieser Güter zu finanzieren. Nun war eben Böhmen pleite infolge des Kriegs und es konnte diese Güter eigentlich niemand kaufen. Und da hat dann Wallenstein sich riesige Ländereien im Fürstentum, tausende von Ortschaften, zusammengekauft für einen Waffenstil, weil er viel Geld hatte von seiner Frau. So wurde der Wallenstein ein Ortsstil. Hat nun in seinem Gebiet hat er Fabriken gebaut, Wasserunternehmungen, er hat große Bäckereien gebaut, er hat große Brauereien gebaut, er hat Uniformfabriken errichtet, und hatte dem Kaiser gesagt, ich führe den Krieg, ich verlange gar nichts, du musst mich versprechen, natürlich später einmal, wenn das dann alles zu bezahlen, aber ich schieße das alles vor, stelle die Armee auf, machte das, dann hat er auch eine Söldnerarmee engagiert und hat dann den König von Dänemark besiegt und hat dann zur Belohnung für seine Bemühungen das Herzogtum Mecklenburg bekommen, das ist also da im Norden von Deutschland, dann war es eben nicht nur der Herzog, paradoxerweise hat er sich doch Herzog von Friedland geheißen, man realisiert dann meistens gar nicht, was das wirkliche Land bedeutet. Er hat auch systematisch seine Armee nicht einquartiert auf seinem Gebiet, sondern immer auf den anderen, der anderen Leute, sodass er selbst also keine Schaden gelitten hat. Und nun waren also die Protestanten am Boden und der Kaiser hätte wohl Frieden haben können. Dann hat er aber unglücklicherweise das Restitutionsgebiet erlassen. Er hat die Fürsten, die Protestantischen, sagten, wir sind bereit, Frieden zu schließen, wenn du den Wallenstein wieder aus dem Reich herausführst und ihm sagst, er soll jetzt nach Hause gehen mit seiner Armee. Das konnte der Kaiser nur, der Wallenstein rennt. Man weiß das nicht so genau, was dieser Mann gedacht hat. Wahrscheinlich hat er gedacht, das sei ja doch nicht auf die Dauer, er werde dann schon wieder an die Reihe kommen, jetzt ist er mit seinem Mann zurück. Ging auf seine Fürstentümer. Aber der Kaiser konnte das Restitutionsgebiet, das konnte er nicht fahren lassen, das war ihm zu viel im Herzen. Und dies war ein Besitz, nach welchem alle seit der Reformation säkularisierten kirchlichen Güter wieder an die Kirche zu katholischen Kirche zurückgegeben werden müssen. Das waren also in Norddeutschland und ich sage ein Drittel aller Ortschaften, Länder, Kirche und so weiter. Auch sämtliche Kirchen hätte man zurückgeben sollen. Und das war also entweder kirchlicher Besitz. Bischöfen und so fort, oder dann Ordensbesitz. Und der Kaiser war der Meinung, dass dieser Ordensbesitz nun nicht mehr in die Hände der ursprünglichen Orden gehen sollte, sondern in die Hände der Jesuiten. Denn die ursprünglichen Orden hätten ja im Kampf um die Religion gesagt und die Jesuiten seien die wahren Führer nun, die sollten das alles haben. Dass es nicht so viele Jesuiten gab, dass das Land auch nicht verwalten könnte, das hat die nicht gekümmert. Aber das hätte also, das war praktisch ein unbekümmerbarer Fall. Und daran ist es dann gescheitert. Das heißt, die Fürsten haben dann doch nicht Frieden gemacht, sondern die Franzosen, die haben natürlich auch gedacht, das geht ganz schief sonst von uns, wir haben das alles gut gemacht, haben dann die Franzosen und gewisse deutsche Fürsten, also nicht Sachsen, die waren ganz verbunden. Aber die Franzosen waren, haben dann den Gustav Adolf von Schindel engagiert und der ist dann nach Deutschland mit seinem Leben. Nun ja, und dann fing die Sache, das war also 1630 ungefähr, und dann fing also die Sache so in Zukunft. Nun, der Gustav Adolf ist dann ja sehr schnell gefallen, aber nur waren diese schwedischen Armeen in Deutschland, die haben sich aus dem Lande ernährt, wo sie waren, aber der Neusche hat es angegriffen. Und Frankreich hat zunächst den Gustav Adolf finanziert und wie er sah, dass die Schweden die Werte finden, haben dann die Franzosen zu Teil Heere engagiert, die schon in Deutschland waren und dann haben sie ihre eigenen Heere geschickt. Von 1635 an sind dann auch die französischen Heere in Deutschland. Der Krieg wird ein rein dynastischer Krieg Frankreichs gegen Habsburg, der auf dem Boden Deutschlands ausgefochten wird. Und in Deutschland wird dann in diesen letzten 10 Jahren praktisch eine fürchterliche Verwüstung angerichtet. Wobei wahrscheinlich die Hauptverwüstung eben dadurch zustande kommt, dass man eben, dass eben die Ernährung als Grundlage verloren ging, weil zu viel Ernte zerstört wurde, die ja eben sowieso sehr prekär war. Plus dadurch, dass diese Kriegsvölker, die ja alle krank waren, nicht? Die Soldaten hatten Syphilis und dann ist noch die Pest ausgebrochen, also die Böllerpest, Das wurde dann durch diese Horden, die dann herumzogen, in dem ganzen Land verschleppt. Und so ist ja Deutschland dann also im Mittel ungefähr die Hälfte der Leute umgekommen. Also die Bevölkerung ist von etwa 20 Millionen auf 10 Millionen gesunken. Weil das ist ganz fantastisch. Ich meine, man stellt sich so vor, wie der Weltkrieg und sagen, das sind so riesige Zahlen, die Leute umgekommen haben. Deutschland, es gab Gebiete, die waren, da waren nur noch ein Drittel der Leute am Leben. Viele Städte waren total für Magdeburg. In Magdeburg sind bei der Belagerung von Magdeburg die Stadt überwinden hat, da ist ein Brand ausgebrochen und das sind etwa 30.000 Leute. Nun freilich, man muss sich auch wieder klar sein, die Häuser waren alle aus Holz, die Ballenhäuser waren aus Lehm, die Städte waren Holzstädte. Man konnte das relativ schnell wieder ausbauen. Und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel die Entvölkerung der Städte bedeutete, dass alle Leute gestorben waren, sondern die Leute sind halt in die Wälder geflüchtet. Und wie dann die Situation verbessert war, sind sie wieder hervorgekommen. Also, man hat im 19. Jahrhundert geglaubt, dass zum Teil hat das bedeutet, dass nur 20% der Leute in die Krise sind. Das ist nicht wahr. Aber zu dem sind die Und das ist für mich wahrscheinlich schon wenigstens genug. Und wer also wissen will, wie es zuging, der konnte auch die Synthesis von Dennis Hausen lesen, wo ja das alles sauber beschrieben ist. Historisches Buch, da gibt es eine Frau Wedgwood, die schreibt sich genau gleich wie Keramik mit fast. Das ist eine Frau, die ist jetzt etwa 70, ist Professorin in Oxford, die hat etwa 6 Ehrendoktoris und Commander, also den Commander, der British Empire, hat den Order of Merit, also alle Ehrendoktoren, die man sich haben, und da hat sie. Und die hat ein Buch geschrieben über den 30-jährigen Krieg. Dieses Buch ist nur etwas dick, also ein 700 Seiten Buch. Und das ist also große literarische Geschichtsdarstellung im englischen Stil. Die Engländer haben diese Tradition, dass man Geschichtswerke schreibt, die hochwissenschaftlich sind und die noch eine künstlerische Darstellung bieten sollen. Und in diesem Stil, der von Jung eigentlich initiiert ist, ist dieses Buch auch geschrieben. Und wer also unter dem Kreis von Krieg lesen will, der soll der Frau Wedgwood ein Buch lesen. Das ist ausgezeichnet. Nun, das ist also so, wie ich Ihnen das kurz schildern möchte. Nicht wahr, Frankreich hat natürlich profitiert an der ganzen Sache, indem dann eben auf deutschem Boden die Österreicher vernichtet hat. Oder das Haus Habsburg überhaupt. Finanziert wurde der Krieg auf österreichischer Seite durch das spanische Haus. Die haben eben passiert. Aber die sind dann eben auch gleich gegangen und nach dem 30-jährigen Krieg beginnt dann nach dem Aufstieg Frankreich, der dann seinen Höhepunkt in der Herrschaft Ludwigs 14. hat, das ist also 50 Jahre später, ich glaube, das war 1700, das ist dann Ludwig auf der Höhe seiner Macht. Von wo er dann freilich im spanischen Erbfolgekrieg gestürzt worden ist, in dem dann die Engländer zusammen mit den Holländern und dem Haus Österreich diese spanischen, diese Franzosen. Aber dieser spanische Erbfolgekrieg ist also folgend für die Bevölkerung. Verhältnismäßig harmlos. Frankreich ist natürlich stark finanziell verarmt, aber das hat man mit der Möglichkeit gemacht, weil er das Land ausgepresst hat in diesen Kriegen. Und also in dieser Zeit, welche eine schreckliche Zeit war, haben alle diese Leute gelitten. Und kehren wir zurück zu Kepler. Also Kepler hat eben an den Jonen Baran Bolena 1604 geschrieben, seine Optik, die also ein Kommentar ist zu diesem mittelalterlichen Film. Ich habe dieses mittelalterliche Film das letzte Mal etwas gehört. Wenn man nun dieses mittelalterliche Buch mit den typischen Werken vergleicht, dann fällt zunächst auf, dass Kepler sein Werk eine philosophisch-metaphysikalische Einleitung voranstellt. Welche nicht vorhanden ist. Und das möchte ich überhaupt sagen. Ich habe Ihnen ja etwas beschrieben, vor allem am Beispiel des Kopfes, auch am Beispiel des Tartaren, die Wissenschaft des 17. Jahrhunderts aussah, wie also da die Leute von der Varietät fasziniert waren, von der Mannigfaltigkeit der Naturerscheinungen und wie das alles durch einen stark fantastischen Charakter trägt. Wo also auch noch Bilder, der uns heute oft recht fantastisch vorkommt, als ein ganz nüchterner und geordneter Schriftsteller erscheinen muss. Dagegen also gegen diese frühen Werke einen sehr chaotischen Charakter tragen. Das hat ja auch das letzte Kapitel von Porta einfach in den Chaos bringen. Die mittelalterlichen Werke sind überhaupt nicht von diesem. Das Mittelalter ist viel, viel rationaler als das 17. Jahrhundert. Natürlich ist es so, dass die mittelalterliche Weltbetrachtung für uns zunächst auch nicht ohne weiteres verständlich oder akzeptabel ist. Man muss sich zunächst einmal etwas in diese Geisteshaltung einführen. Man muss die Werte, die die Leute damals schätzten, sehen. Man muss die ganze Denkweise etwas sich klar zu machen. Aber wenn man einmal diese Voraussetzungen akzeptiert, dann ist alles sehr logisch mit einer gewissen scholastischen Distinktion aufgebaut. Man baut ein geordnetes Gebäude auf, so wie ja auch ein gotischer Dom, trotz der Fantastik, die in unsere Geltung kommt, doch eine sehr geordnete Struktur. Ganz anders ist also die Wissenschaft. Und ich glaube, dass die Wissenschaft eben dadurch zustande kam, dass die Menschen sich, wie man so sagt in der Renaissance, im 16. Jahrhundert, der Natur in einer neuen Weise zuwenden, dass dabei ein ganz überwältigendes Gefühl entstand. Man ist beeindruckt gewesen durch das Geheimnis der Natur, durch die Fülle der Erscheinungen. Und die Wissenschaft ist zum Teil eine Beschwörung dieses Erlebnissystems. Die Menschen wurden von ihren Fantasien zunächst geradezu überschwemmt, wie ihnen die Naturbetrachtung wachgerufen hat. Und so ist es auch bei Kepler, wo noch immer dieses fantastische Element deutlich sichtbar ist, das dann langsam durch die ansteigenden Naturwissenschaften wieder zurückgedrängt worden ist. Aber diese Fantastik ist nicht mittelalterlich, genauso wenig wie der Hexenwahn mittelalterlich ist, sondern der Hexenwahn gehört eben in dieses Zeichen des 17. Jahrhunderts, in den Anfang des 17. Jahrhunderts, wo man eben auch hier also fürchterlich abergläubisch war. Die große Zeit des Abergläubens, also Astrologie, Alchemie, Hexenwahn und so weiter, das ist das 16. Jahrhundert und nicht das Mittelalter. Und die Naturwissenschaften sind sogar zum Teil eine Reaktion auf diese Überwältigung durch unbewusste Fantasien gewesen. Natürlich sind wir vielleicht heute zu weit gegangen und haben eine andere Seite etwas zu stark gegessen und müssen jetzt wieder uns erinnern, dass man die Welt auch noch anders sehen kann als einen Apparat, den man eben technisch bewältigt. Darum ist die Beschäftigung mit dem 16. Jahrhundert, dem 17. Jahrhundert auch für uns, soll ich sagen, von Interesse, weil man sieht, dass man das vielleicht auch anders sehen kann. wie nicht sagen, dass wir nicht im 16. Jahrhundert zurückgehen sollen. Das kann man sowieso nicht. Das können wir auch der Zeit nicht mitnehmen. Aber man bekommt einen gewissen Standpunkt außerhalb. Man kann das, worin wir jetzt leben, vielleicht auch besser verstehen, wenn man ein Stück nicht verstanden gekommen ist. Und dann soll man sich wieder auch mit solchen historischen Fragen beschäftigen. Wobei eben die Physik im 18. und im 19. Jahrhundert mir nicht mehr so interessant scheint wie diese frühe Physik, weil sie nämlich im 18. und 19. Jahrhundert nicht so viel anders ist, als sie heute ist. Weil im Prinzip ist das dort genauso wie jetzt. Und das ist dann nur eine Aufzählung von Entdeckungen. Das ist im Grunde nicht interessant. Das ist nicht eine neue Geisteshaltung oder das Entstehen einer Geisteshaltung, was man beobachtet. Und also Kepler fängt so an, dass er den Erotik schreibt, muss er also über das Licht schreiben, so philosophisch. Und er stellt fest, dass das Licht von Gott zuerst geschaffen sei und dass das Licht ein Bild der Trinität sei. Denn das Licht strahlt von einem Punkt aus, und zwar mit praktisch unendlicher Geschwindigkeit. Und das Licht ist immer dann, was wir herausbekommen, ist immer das auf eine Kugel. Und diese Kugel mit Zentrum und Radien, das ist eine Einheit und besteht eben doch aus drei Teilen, nämlich aus dem Zentrum, der Oberfläche und den Radien. Und das ist das Bild der Trinität. Das Zentrum ist der Vater, die Oberfläche ist der Sohn und die Radien entsprechen dem Heiligen Geist. Nun, dieses Licht, das also so eine Kugelgestalt erzeugt, wenn man so sagen mag, dient dazu, die Vollkommenheit zwischen den Körpern zu stiften. Ja, warum? Die Kugel ist eben nach alter Vorstellung eine vollkommene Gestalt, und in dem Körper an diesem Licht, das so vollkommen ist, teilhaben, wird ihnen überhaupt Vollkommenheit begleiten und wird so eine Art Harmonie zwischen den Körpern. Die Körper nämlich, die sind in die Oberfläche eingesperrt und können darum sich nicht oder mit ihrer Macht, mit ihrer Wirkung in den Umkreis und in den fortpflanzen. Er sagt multiplikare in Folge. Nun, da steckt die Idee der Multiplikator Peter Spezies dahinter, mit einer scholastischen Idee, die eben das Licht vorstellt, wo eben das Licht ist eben eine Spezies, etwas Bedenkliches, und darum etwas Bedenkliches, weil für Gott eben in diesem katholischen Sinn der Idee ist. Die Ideen strahlen von aus, auf alle Seiten, gleichen sich in die Welt aus, das ist die Multiplikation. Das kann das Licht. Das können die Körper nicht. Doch enthalten die Kräfte, die Körperkräfte, die in ihnen eingemistet sind und die mehr Freiheit haben, weil sie nicht nur körperliche Materie sind. Diese unkörperliche Materie ist räumlicher Art und strömt doch aus dem Körper aus, beeinflusst ihre Umgebung, wie man es zum Beispiel beim Magneten sieht. Aber eben zuerst von allen diesen Kräften kommt das Licht, was alles gestaltet und bewegt, der Mutterboden alles Leben bietet, und es ist, das Licht ist das Band zwischen der Körperwelt und der Geisteswelt. Auch die Sonne ist ein Körper, und in ihr wohnt eine Kraft, die alles verbindet, diese Kraft nehmen wir Licht. Und darum steht die Sonne im Zentrum der Welt. Denn Kepler war auch ein überzeugter Kopernikan, und zwar wesentlich wegen diesem Sonnenmagnetismus. Nun, weil diese Ideen über das Licht findet man auch bei Cardano, und schwache Nachklänge findet man auch bei Newton. Aber der Höhepunkt dieser ganzen Denkweise ist eben doch, dass 16. und den Anfang des 16. Jahrhunderts. Diese Betrachtungen sind nicht schlussendlich. Das Licht strömt oder wird ausgeworfen in die fernen Räume, es kann sich beliebig weit ausbreiten, und zwar in gerader Richtung. Und das geschieht nicht in der Zeit, sondern im Augenblick, denn weil das Licht keine Materie besitzt, so ist das Verhältnis von bewegender Kraft zu Gewicht unendlich. So, das ist die aristotelische Physik, dass eben zur Bewegung, um eine Bewegung zu erzeugen, braucht es eine Kraft. Diese Kraft muss desto größer sein, je größer die Geschwindigkeit ist, und desto größer, je größer das Gewicht des Körpers ist, um man bewegen kann. Also das ist die Kraft, die man braucht, um das gut zu schieben. Und wenn eben das Licht keine Materie trägt, dann hat es also keine Masse und dann und kein Gewicht. Und dann kann es wieder unendlich sein. Das Licht breitet sich auf der Kugelfläche aus und somit seine Stärke. Das ist die Dichte der Lichtstrahlen mit dem Quadrat der Entfernung A. Und in diesen Worten spricht Kepler zum ersten Mal das photometrische Grundgesetz aus, das dort hier zum ersten Mal erscheint, das also die Beleuchtungsstärke mit dem Quadrat der Entfernung von der Lichtstrahlen A. Und aus dieser Tatsache schließt nun Kepler, dass das Licht eine Art Oberfläche sei. Denn seine Intensität ist eine Oberflächenintensität. Und dann würde ich sagen, Intensität ist die Lichtenergie pro Sekunde und Quadratzentimeter Meter. Das ist kurz. Intensität ist immer eine Oberflächenintensität. Das kommt auf das Gleiche oder nicht an. Nun, da nun Gleiches auf Gleiches wirkt, das ist eben die allgemeine Sympathielehre dieser Zeit, so wirken die Oberflächen den Körper auf das Licht. Das heißt also, er beobachtet die Reflexion und Rechnung finden an den Oberflächen statt. Und daher, und das erklärt er so, weil er das in CO2-Oberflächen gewiss ist. Die Farbe ist ein potenzielles Licht in den Körpern. Man weiß nicht, ob nicht im ganz Finstern die Farben doch noch etwas glühen. Über die Farben weiß man aber nichts Genaues. Das Bewegungsreflexionsgesetz wird besprochen. Und da sagt er gleiche Kraft. Also das Wort Kraft hat man natürlich in unserem Sinn verstehen. Das ist eine Wirkungskraft. Wirkungs wird ja auch mit Kugel übersetzt. Also, die gleiche Kraft setzt gleiche Bewegung voraus. Diese Kraft tritt im Reflexionspunkt auf. Das ist der Punkt des Konfliktes. Und da, wo der Konflikt stattfindet. Wenn der Einfall schief, sagt er nun, so soll man die Bewegung in zwei Komponenten teilen. Das ist auch. Also, dass man so eine Bewegung in zwei Komponenten teilen kann, nämlich parallel und senkrecht zur Oberfläche. Die Fläche steht nur der senkrechten Komponente entgegen. Die parallele Komponente wird nicht beeinflusst. Also wird die parallele Bewegung einfach weitergehen und die Normalkomponente wird umgedreht und somit kommt man in das Gleichgewicht. Es ist interessant, dass hier eine Art der Erhaltungssatz der Bewegung benutzt wird, in Bezug auf die parallele Bewegung, und zwar bevor Galilei den Gleichheitssatz vorgelegt hat. Das ist deshalb möglich beim Licht, weil das Licht, da es keine Masse hat, auch keine Kraft hat, um sich zu bewegen. Wogegen das Gleichheitsgesetz eben für solche Körper nicht ist, weil es keine Bewegung nicht reichen kann. Das Gleichheitsgesetz konnte er sozusagen für das Licht konzipieren, nicht für die trägen Massen, weil es ist für ihn kein Gleichheitsgesetz, sondern seine Erhaltung der Bewegung dazu keine Kraft hat. Weil das Licht keine Masse hat. so, dass für diese Infektionsgesetz er so etwas, eine Formulierung findet, die einen stark an das Gesetz Aktenbleibreaktion erinnert. Also er stellt sich irgendwie so etwas vor. Das muss so gleich, wenn es hereinkommt, mit einem gewissen Impuls, wenn wir sagen, zu diesem gleichen Impuls zurückgehen, weil eben das eine und das andere ist genau gleich. Das eine Mal wird das abgebremst, das andere Mal wird es beschleunigt. Das muss beide Mal gleich sein. Also so Symmetrieprinzip. Nun, es ist so, dass wenn man diese Ideen konsequent durchdenkt, dann kann man sich vorstellen, dass man auf das Rechnungsgesetz auch komme. Es ist nun aber so, dass Kepler in diesem Kommentar zu den Theorien sich bemüht hat, das Brechungsgesetz zu entdecken. Es ist ihm aber nicht gelungen. Er hat also festgestellt, dass der Brechungswinkel nicht proportional zum Einfallswinkel ist. Aber es ist ihm nicht gelungen, das richtige Brechungsgesetz aufzufinden, trotzdem er sich kolossal bemüht hat. Die Art, wie er sich bemüht hat, ist sehr eigentümlich. Es ist nämlich so, dass bevor er auf das Brechungsgesetz eingeht, so redet er von der Reflexion. Und die Sache ist so, nicht wahr? Bei den Teller, und das ist antik, hat man eben immer so geschlossen. Das heißt, das Bild ist immer unter dem Lot, also man muss einenteils den C-Strahl nehmen und andererseits das Lot auf die Fläche vom Objekt und wo sich die zwei schneiden, da ist das Bild. Diese Konstruktion wird auch bei Roger Bacon gemacht, wenn man zum Beispiel also hier einnimmt. Man hat nur die reine dreckige Fläche. Das ist die dreckige Fläche, Glas, Wasser zum Beispiel. Dann wusste man, dass wenn der Strahl so kommt, dann wird er hier die Konstruktion. Dann wird er also hier irgendwie gebrochen. Und jetzt muss man wieder fragen, wo liegt das Bild? Dann soll man hier das Lot zeigen und hier den C-Strahl. Und dann sieht man also das Bild. Nun hat man das nicht so gemacht. Man hat nicht einen Tisch, sondern man hat nicht einen Gegenstand. Dann muss ich also das beste Zeichen von Konstruktion nicht. Also wollen wir jetzt nochmal machen, das ist der Gegenstand. Und dann soll man hier die gleichen Strahlen zeichnen. Und dann soll man hier das machen. Dann soll man hier das Lot auf die Fläche zeichnen. Und dann ist das symmetrisch. Dann ist das nicht das Bild. Und das wird also vergrößert, nicht wahr? Das ist klar, man hat jetzt so einen größeren Öffnungswinkel, aber das sieht auch mehr aus, nicht? Das ist dann auch mehr hier. Nun, man sieht, wenn man diese Konstruktion untersucht, dass man dann also zahllose Fälle unterscheiden muss, nämlich es gibt erstens die Lage des Objekts, also ich habe hier die Kugelfläche. Die Kugelfläche hat hier ein Zentrum C. Zweitens habe ich hier den Beobachter. Und jetzt die Frage immer, erstens einmal kann die Fläche so gekrümmt sein, oder sie kann so gekrümmt sein. Zweitens kann das Objekt zwischen dem Zentrum der Fläche liegen und der Fläche, oder es kann hier liegen. Es gibt eine Alternative. Und dann kann man auch hier, wenn man das umgedreht hat, unterscheiden, ob dieser Abstand größer ist als der Radius oder kleiner ist. Und so gibt es dann am Roger-Bacon 8 Fälle. Und für diese 8 Fälle, ich habe 2 oder 3. Es gibt natürlich tatsächlich nicht so viel, aber das ist irgendwie etwas systematisch so haben. Und hat der 8 Fälle, das ist halt Roger-Bacon, das hat sich so vorgestellt. Und Kepler bemerkt, dass doch diese ganze Sache unsinnig ist. Man sieht doch das Bild gar nicht. Weder im Spiegel noch so. Sondern das Bild, was man zunächst sieht, wenn man nur mit einem Auge schaut, dann sieht man ja nur in die Richtung, wo das Bild ist. Wenn man das Bild räumt, doch dann sieht man,
dann muss man irgendeine perspektivische Konstruktion machen. Man stellt sich vor, man lokalisiert das Bild, weil man mit beiden Augen stereoskopisch sieht. Und das ist natürlich nicht nötig. Sie können auch mit beiden Augen sehen und sich ein bisschen bewegen, dann können Sie sofort lokalisieren. Daher sagt er also, wenn man hier eine Fläche hat und hier ein Objekt, das hier wird reflektiert, dann muss man diese beiden Strahlen nehmen, nicht wahr? Und dann muss man diese benachbarten Strahlen hier schneiden und dann sieht man das Bild hier. Das sind die beiden Augen, die Sie verfolgen. Die lokalisieren dann das Bild. Das ist natürlich eine viel bessere Überlegung. Und er hat dann auch schon bemerkt, dass das natürlich ein wenig peinlich ist, weil wenn die Fläche krumm ist, dann besteht überhaupt kein Grund, dass sich diese Strahlen in einem Punkt schneiden. Die können nicht schief sein. Und dann ist es nicht so klar, wo man das Bild sieht, ja, man sieht es natürlich dort, wo sich die Strahlen am nächsten sind, dort wird man nicht raus. Und das kann von hier die Sachen ja alle. Das ist sicher überlegene sind natürlich nur um gerade alles zu verstehen. Also hier hat er einen entscheidenden Fortschritt gemacht, indem er diese blödsinnigen Konstruktionen aufnimmt. Und eingesehen hat, dass es überhaupt, wenn man nach dem Ort des Bildes fragt, dann muss man eine solche Überlegung machen. Nun ist es so, wenn man zunächst einfach hier ein Objekt hat, und das ist die Masse, und man schaut so hinein, da kann man sich fragen, wo sehe ich jetzt dieses Objekt, wenn ich hier hineinschaue? Nun weiß man und empfiehlt schon, dass wenn Sie einen Gegenstand im Wasser sehen, dann scheint er höher zu liegen. Ferner weiß man Folgendes, das hat er sich also überlegt, dass wenn man, je weiter man hier weggeht, dass dann diese Anhebung desto stärker wird. Und wenn man zum Beispiel eine Wanne hat, mit einem Boden, und man schaut jetzt hier hinein, dann schaut der Boden gekrümmt aus. Der wird gewoben, aber da wo man mit einer Beinbewegung sieht, die Kühe hier, der flach schon, weil es stark genug hier ist es weniger stark genug. Es ist gekrümmt. Und nun meint er, dass diese Kurve, die er hier beschreibt, das muss eine Kugel Kurve sein, und wie müsste den Schlüssel zum Brechungsgebiet passen? Und ich meine, die Kurve können Sie natürlich nicht ausrechnen. Aber was gibt es denn so für grüne Kurven? Und damals war das Einzige, was man hatte, praktisch der Apollonius, und das sind die Kegelchen. Und so hat er die große Hoffnung, dass mit Hilfe der Theorie der Kegelschnitte wir hier zu einer Lösung gelangen werden. Es ist sehr interessant, dass diese Idee, dass man mit den Kegelschnitten operieren soll, dann in der Astronomie 10 Jahre später tatsächlich zum Erfolg kommt. Da probiert es ja wieder. Da geht es dann. Hier geht es also nicht. Nun, es ist so, dass in diesem Zusammenhang die Kegelschnitte betrachtet werden, und zwar ist das die erste moderne Darstellung der Kegelschnitte. In der Antike werden da die Kegelschnitte aufgefasst eben als Schnitte eines Kegels. Und zwar hat man, weil das, man wusste wohl, dass das auch nicht anders geht, aber man hat immer zu diesem Zweck einen rechtwinkligen Kreis benutzt. Das hat dann den Vorteil, dass wenn ich eine Fläche schneide, die hier auf senkrecht steht, dann bekomme ich gerade das Parabel. Wenn die Ebene in dieser Richtung geht, wenn also dieser Winkel stumpf ist, dann ist es Ellipse, wenn dieser Winkel spitz ist, dann ist es Ellipse. Also die Gleichung der Kegelschnitte wird, wenn man sie so aus einem Vorteil hier leider besonders einfach, denn es ist dann klar, dass man in der Antike keine
gleichen müssen die Griechen, die überhaupt hätte. Das hat der Napoleon in den Teil gebracht, schreibt ja immer. Das ist dann das Symptom, das ist das, was die Gleichung in Affinen Koordinaten nimmt. Und dabei die Koordinaten, die werden immer so gewählt, wenn man zum Beispiel hier eine Ellipse hat, dann nimmt man das als Koordinaten. Oder man nimmt, wenn man die Ellipse allgemein hat und man umrechnet, dann nimmt man diese Tangente hier und dann die Gerade, die vom Tangentialpunkt durchs Zentrum geht. Das heißt, diese zwei, diese Durchmesser parallel zur Tangente und dieses das hier kollidierte Durchmesser. Und wenn man als Koordinaten einfach erstens dieses nimmt, x und zweitens dieses y, das ist also, wenn Sie wollen, bis auf diese Verschiebung auf die Tangente sind das kollidierte Durchmesser, dann sind die Gleichung ja für alle Querschnitte gleich. Das ist dann wurscht. Dann die Koordinaten sind schon so gemacht, dass die Kreisgleichung und die Ellipsgleichung sind genau gleich aus. Die Koordinaten sind schief. Und das hat natürlich eine große Bequemlichkeit. So ist also die Theorie der Kegelschnitte sehr elegant bei diesen alten Autoren. Nun, Kepler hat eine ganz andere Betrachtungsweise. Der Kepler stellt sich nämlich das so vor. Hier hat man eine Gerade. Und man hat ja einen Punkt, da kann hier, das ist ein Kreis. Die Ellipse, die sieht dann so aus. Und wenn man das dann immer größer macht, dann gibt es den Grenzfall. Und das ist die Parabel. Und dann, wenn man noch größer öfter macht, dann ist das die Gefährdung. Und zwar bemerkt er folgendes, man hat hier den Fall, wo die beiden Brennpunkte zusammenfallen. Wenn man nun diese beiden Brennpunkte auseinanderdreht, dann bekommt man eben die Ellipse. Wenn dieser Brennpunkt ins Unendliche gerückt ist, dann hat man die Parabel. Und wenn man dann noch weiter geht, dann kommt der zweite Brennpunkt hier von hinten wieder rein. Der andere Brennpunkt ist immer fest. Nun, dieser Begriff des Brennpunktes stammt von Kepler. Das Wort Fokus hat der Kepler in diesem Buch eingeführt. Das gab es vorher nicht. Und dass man überhaupt auf diesen Fokus, dass das die Hauptsache ist, wenn man weiß, wo die Brennpunkte liegen, wie das alles ist, dass das also so wichtig sei, das stammt überhaupt von Kepler. Natürlich aus der Optik. Darum heißt es auch Fokus. Soweit ist es so, dass also diese Beschreibung der Kegelschnitte sehr leuchtend war für die damalige Zeit. Die Hoffnung, dass man also mit diesen Kegelschnitten nun das Brennpunktgesetz finden könne, die ist natürlich eitel. Das geht einfach nicht. Es ist eine Übungsaufgabe für Studenten, wenn man will, herauszufinden, was überhaupt die Kurve ist, auf der das Bild liegt. Das heißt also folgendes, ich mache dieses, ich habe hier im Abstand H ein Objekt, ich schaue von hier rein, dann kann ich mich fragen, wo sehe ich dieses Objekt? Natürlich, ich muss es auf dieser Verlängerung sehen. Dann muss ich einen benachbarten Strahl nehmen und der wird dann etwas schwächer gebrochen. Und dann muss ich hier wieder, dann muss ich die zwei schneiden. Da werde ich dann sagen, das ist der Ort des Objekts. Und wenn man das als Funktion dieses einfallenden Strahles zeigt, dann bekommt man eine solche Kurve. Hier hört es auf, weil das die Stelle, wo dann die totale Reflexion eintritt, warum man dann nichts mehr sieht. Das heißt, hier ist man schon bei streifender Inzidenz und dann kommt der Strahl so heraus und diese Kurve, was diese Kurve sei, das können Sie sich ausrechnen, das ist also so etwas wie, ich weiß es nicht auswendig, sagen wir n mal x hoch Alpha plus n minus 1 mal y hoch Alpha gleich 1. Und Alpha ist glaube ich 3 Viertel, was weiß ich. 3 Viertel. Sagen wir
Ich habe es ausgerichtet, dass man das Papier hier und das König auch ansehen. Und das sieht also, das ist also so eine Figur, nicht so eine Figur. Aber der Exponent, der muss kleiner sein als 1, damit hier diese Siegerante entschieden. Wenn der Exponent 2 wäre, wäre er eben. Aber es ist eben kein Peterschnitt. Es ist so eine Kurve. Und er hat irgendwie gehofft, dass dieses Bild, das sei so ein Ast. Und er weiß auch, dass wenn man im Hohlspiegel ein Bild betrachtet, dann das Bild nicht kriegt. Er hat eben die Motivation, die Brühe zu erkennen. Also diese Bemühungen um das Rechnungsgesetz sind fruchtlos verlaufen. Wie dann er mit der Muccio Sidero von Galilei herauskam, was also Galilei sein Fernrohr beschreibt, er hat ja ein Fernrohr gemacht, also die er wollte, dass man in Holland auf dem Markt solche Instrumente anbietet. So hat er dann selbst, er hat ja eine Werkstatt Galilei und einen Botaniker. Das hat er gemacht zu seinem Lebensunterhalt. Er hat eine kleine Handlung mit Instrumenten, mit Steuern, also schon bezahlt. Er hat also einen Kauf mit Instrumenten gemacht. Er hat dann also in dieser Werkstatt sich ein Fernrohr gemacht, hat sich überlegt, wie man das machen müsse. Er hat das Fernrohr von Galilei besteht aus einer Konvexlinse und einer Kontaktlinse, also etwas Prinzip. Die Fernrohre sind etwa so lang und die Linsen etwa so groß. Und die Vergrößerung ist 30-fach. Es hat keinen Sinn gehabt, stärkere Vergrößerungen anzustreben, weil die Gläser, die man kaufen kann, und die waren doch miserabel von der Schmieren, die da waren auch die Bücher. Wenn wir auch ein kleines Glas hatten, das einigermaßen fehlt, weil da war das Schleifen des Glases, hatte man auch eine sehr gute Schleife. Aber er hat also dann wieder im Blick nur den Tipp, er hat eine Andeutung des Temperaturdienstes gesehen, die konnte er schon auch für Auflösung zitieren. Sondern was sah also die Denkung, etwas für Ohren, die wusste nicht, was das ist. Das hat er dann alles publiziert, er hat auch die Milchstraße in die dicken Sterne aufgelöst. Das hat den Tipp ungeheuer einfach gemacht. Und er hat sich dann sofort überlegt, wie denn eigentlich die Theorie des Fernrohrs sei. Und das ist das zweite Buch über Optik, die Bioptik, 1611 erschienen. Und dieses Buch ist dann also vorbildlich geworden und ist so, dass er also da einfach das Rechnungsgesetz benutzt, Alpha gleich L Beta, und sagt, das gilt natürlich nur für kleine Apparaturen, aber die kleine Apparatur ist das natürlich ganz gezählt. Und da man sowieso nur fast bei den Linsen macht, und den Forschung noch mehr und nicht zu lang, die Linse ist nur so groß, dann ist das ein bisschen mehr genug. Längstens gut genug, meine jemand haben. Der Euler macht dann also, das sagt dann immer, man soll noch den kubischen Termin nehmen, dann ist es nicht so lang. Nun ist es sehr eigentümlich. Er unterscheidet, er macht unter Linse und unterscheidet nur zwei Fälle, wenn das nicht so einfällt, parallel und dann wird es nicht so rein. Und wenn das nicht so einfällt, dann wird es nicht so rein. Nun habe ich Ihnen diese Geschichte davon mal schon erzählt. Und da ist es immer so, man hat hier das Medium mit Rechnungsindex 1, hier das Medium mit Rechnungsindex 2. Und das Objekt, das ist eben hier drin, in dem Medium. Es gibt hier nicht noch eine zweite Fläche. So wird immer, das wird immer gebracht. Und das hat nun unglücklicherweise zur Folge, dass der Kepler in diesem Fall die Brechung an dieser Fläche vergisst. Er sagt zwar ausdrücklich, wir betrachten nur an einer Fläche, aber das führt einfach zu falschen Resultaten. Das hat nämlich zur Folge, dass die Brennweite in diesem Fall und in diesem Mal verschieden sind.
Das ist natürlich falsch.
Für diesen Fall bekommt er natürlich die richtige Formel für die Brennweite ausgedrückt. Im Brechungsindex des Glases und im Krümmungsradius der Linse, ja. Ich hingegen habe gefunden, um einen Zahlenfaktor ein falsches Resultat, und wenn man es aber nicht macht, dann muss man eben hier diese Berechnung. Und das hat nun zur Folge, dass quantitativ seine Formen falsch sind, auch für die doppelte Linse, wo er richtig sagt, kann man dann zusammensitzen, einer solchen, einer solchen, das ist dann immer ein Zahlfaktor verkehrt. Und das ist relativ harmlos, das kann man sofort korrigieren, und wenn man davon also absieht, dann hat er also richtig alles ausgerechnet, denn er hat nur kombinierte Linsensysteme studiert, er hat also das Vergrößerungsverhältnis ausgerechnet für so ein alineisches Fernrohr, er hat die Brennweite des Fernrohrs ausgerechnet und so fort. Und er hat nun auch das astronomische Fernrohr angegeben, wo man also zwei Konvexlinsen benutzt, nicht wahr? Wo man also hier ein verkehrtes Bild geben wird, und dann das mit der Lupe betrachtet. Das ist das Leistung und das Kritische.
Fernrohr.
Und diese Optik von Kepler ist also abgesehen von diesem Fehler, den ich für harmlos halte und nicht prinzipiell schlimm, ist diese Keplersche Optik das Beste, was über praktische Fragen von Fernrohr geschrieben worden ist. Eigentlich dann bis in die 18. Jahrhundert, weil das wirkliche Problem sind dann die Linsen. Doch wenn man hier so operiert mit diesem Brechungsgesetz, also das ist leider Apertur, dann ist man ja schon weg. Dann kann man alles sagen, was das ist. Der nächste, der sich nun mit Optik beschäftigt hat, war dann Descartes. Und Descartes hat es zwar bestritten, aber es ist offensichtlich, dass er von Descartes inspiriert worden ist. Und diese Arbeit über Optik, der Dioptrie, ist angehängt an den Wiesbubener Method. Und dieser Wiesbubener Method ist eine philosophisch-biografische Schrift, etwas vom Reizendsten, was es überhaupt gibt in der Philosophiegeschichte, wenn man so will, ein sehr schönes Essay. Und dort beschreibt er also, wie man Wissenschaft machen soll. Und wenn er dann wieder das zeigen auf einem konkreten Beispiel, und dazu hat er dann drei Arbeiten angenommen, dann nimmt er auch La Dioptrie und La Geometrie. Und bei Geometrie, das sagt man immer, das ist analytische Geometrie, das ist der Geometrie. Wenn das in der Geometrie ist, die Äquivalenz von Algebra und Geometrie. Analytische Geometrie hat schon im Alter gegeben, und wird vielleicht mit der Geometrie. In der Geometrie, da beschäftigt er sich nun vor allem mit der Frage, kann man nicht Linsen machen großer Apertur, die trotzdem scharf abbilden? Und dazu muss man natürlich wissen, was bei größeren Brechengeldern gibt, und daher hat er dort auch das Brechungsgesetz, das er nun auch theoretisch begründet. Diese theoretische Begründung ist auch der Zeit, die folgte und richtig, man muss sie nur in der modernen Sprache. Er hat also das Brechungsgesetz auch verstanden. Und das wird jetzt ja an die Reihe. Ich werde Ihnen zunächst erzählen, wie der Wiesbubener Method im Papier, was da drin steht, weil ich das für ein, also etwas vom Reizendsten finde, was es gibt, und der Descartes sozusagen ein bisschen erscheint. Es ist weitaus das Beste, was ich verstehe, meiner Weltkraft. Und auch sehr unbedingt gemacht. Das ist auch so, wie soll ich sagen, das Positive von diesem ganzen Welt. Und dann werde ich Ihnen kurz die Dioptrie, was er dort macht, schenken, für die Gesehen wurde. Und dann natürlich kommt das nächste Problem, das macht die Frage, wie man das Rechnungsgesetz erklärt, da gab es dann noch Firma, und dann später Fragen der Partner, was hat dann und in Newton erscheint uns dann gerade in der Optik
zum ersten Mal ein Werk aus dem modernen Sinn empirisch-theoretische Physik darbietet. Die Optik ist in diesem Sinne ein klassisches Buch, als in ihm die physikalische Methode klar fassbar ist und irgendwann ist auch völlig selbstverständlich klar, was er macht. Und man kann wohl sagen, dass prinzipiell die Physik nicht weitergekommen ist. Ich meine, was das methodisch ja technisch natürlich kann. Die Weitergekommen, was wir machen, ist genau so. Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachten, ein gutes Neujahr, so sagt man. Ich hoffe, dass vielleicht doch auch nach der Weihnachten dann ein oder andere.